bekommen sie schnell, meine Tochter stirbt. Der Notarzt kam und es sind unvorstellbare Minuten, Stunden. Wir sind dann hinterher, hinter dem Krankenwagen. Dann hat man uns gesagt, dass das Gehirnwasser nicht abfließen kann. Ich weiß noch, in diesem Moment war es so, dass ich gedacht habe, das ist doch eine gute Nachricht. Weil dann weiß man jetzt, was sie hat. Dann kann doch jetzt operiert werden. Und dann hat man gesagt, dass das nicht möglich sei. Unser Sohn, der damals 8 war, dass er das auf diese Art und Weise erfahren hat, dass seine Schwester gestorben ist, tut mir wirklich unfassbar leid. Dirk, wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich. Und echt, Chris, das macht keiner. Ja, das ist Unsinn. Wenn man ein echtes Interesse daran hat, Menschen zu helfen, dann sagt man diesen Satz, mir ist total bewusst, dass Hannah gestorben ist. Und ich habe lange dafür gebraucht, das zu akzeptieren, weil ich in meinem Berufsleben früher immer Grenzen verschoben habe. Aber ich kann diese Grenze nicht verschieben. Ich muss das akzeptieren. Aber in diese Akzeptanz zu kommen, ist der wichtigste Schritt, um überhaupt ins Fliegen lernen zu gelangen.
Und du leitest hier einen Perspektivwechsel ein, den ich aus meiner Sicht auch auf viele, viele andere Dinge anwenden kann. Und du sagst,
hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Mein heutiger Gast ist Dirk Langenströer. Dirk war früher sehr erfolgreicher Manager und vor 4 Jahren ist dann etwas passiert, was man keinem Menschen wünscht, keinen Eltern wünscht. Und das ist, dass die 10-jährige Tochter Hannah aus dem Nichts raus verstorben ist. Zwischen der Information, dass sie an einem unheilbaren Gehirntumor leidet und ihrem tatsächlichen Tod lagen wenige Stunden. Und wie Dirk ja sehr emotional beschreibt, und mich hat dieses Gespräch wirklich an vielen Stellen zu Tränen gerührt. Auch die Vorbereitung schon war wirklich emotional. Aber es ist wirklich stark, dass Dirk seine Erkenntnisse auch teilt. Denn er leitet ab, wie er es geschafft hat, in diesen 4 Jahren wieder nicht nur zurückzukommen, sondern zu einer Stärke zu finden, die er vorher so gar nicht hatte. Und das finde ich deshalb so bemerkenswert. Ich verstehe viele, die jetzt ausschalten und sagen, oh, ich möchte mich nicht mit so schlimmen Dingen beschäftigen. Aber diese Episode ist keine Trauerepisode. Es ist keine Episode, wo man sich danach schlechter fühlt. Im Gegenteil. Es zeigt, wie man, egal was man erlebt, und viele würden den Tod des eigenen Kindes als so mit das Schlimmste bezeichnen, was einem passieren kann, wie man es durch gezielte Arbeit an den eigenen Gedanken, am eigenen Leben wieder schaffen kann, zurück ins Leben und wirklich zu einer neuen Stärke zu finden. Und deshalb, auch wenn es manchmal emotional ist, aber ich finde, das gehört auch zum Leben dazu, dass man nicht immer den Kopf in den Sand steckt vor den wirklichen Tragödien des Lebens, sondern sich vielleicht ein paar Minuten darauf einlässt, auch mal reinfühlt. Denn was passieren wird, und das kann ich versprechen, ist, wenn man das nicht selbst erlebt hat, wie dankbar man fürs Leben sein kann. Dass man gesund ist, dass bestimmte Dinge einfach sind, wie sie sind, dass man vielleicht, wenn man eigene Kinder hat, diese auch gesund sind. Also, wenn man jemandem wie Dirk zuhört, wird man nicht nur voller Inspiration und Lebensfreude hinausgehen, sondern man weiß auch, worum es im Leben wirklich geht. Deshalb würde ich wirklich jeden, der bis hierhin zugehört hat, bitten, das Gespräch nicht nur anzufangen, sondern wirklich zu Ende zu hören, auch wenn es manchmal vielleicht die ein oder andere Träne hervorruft. Und deshalb lass uns direkt einsteigen in das Auf und Ab von Dirk Langenströer. Lieber Dirk, ich habe es gerade schon im Anspieler gesagt, dass ich angespannt wie selten bin oder eigentlich wie noch nie, weil ich auch nicht weiß, was es mit mir emotional jetzt machen wird. Wir haben auch gerade in unserem Vorgespräch gesprochen, dass wir beide gespannt sind. Es ist natürlich ein wahnsinnig großes Thema. Für dich ist es jetzt seit gut 4 Jahren sicher nicht Normalität, aber Alltag. Mhm. Für jemanden wie mich ist es das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Deshalb, falls ich nicht an allen Stellen den richtigen Ton treffe oder mich an irgendeiner Stelle verhaspele, dann siehst du es mir nach.
Na klar.
Aber das kriegen wir schon zusammen hin. Ich probiere ja am Anfang, und jetzt spreche ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, bevor ich dir die Frage stelle. Ich probiere am Anfang immer eine Frage zu stellen, wo mein Gast eine Emotion nochmal erleben kann, die er vielleicht länger nicht mehr hatte, einen Moment, an der er sich gerne erinnert, einfach um ein bisschen anzukommen, um ein bisschen warm zu werden. Und ich habe wirklich sehr lange überlegt, welche Frage ich dir als erstes stellen darf. Und ich hoffe, dass ich mit der Frage nicht ganz falsch liege, aber ich möchte aus deinem wunderbaren Buch eine Stelle zitieren, wo du sagst, so fühlt sich Glück in Reinform an. Mhm. Du sprichst hier über den Moment, als du deine Tochter Hannah das erste Mal im Arm halten kannst. Mhm. Das ist jetzt lange her, ja. Und ich sehe schon, dass es mit dir auch emotional natürlich etwas macht. Und meine Frage an dich ist, ist das ein Moment, über den du auch bewusst im Buch sprichst, der dich eher noch trauriger macht und Sehnsucht kreiert oder etwas, was dir Halt und einen Anker im Leben gibt?
Für mich ist es ganz sicher der Anker. Hannas Geburt wird für immer das Größte in meinem Leben bleiben. Und insofern ist das ein wunderbarer Anker, den du hier gerade angesprochen hast. Ich glaube, da spreche ich für ganz viele Eltern. Es ist der größte Moment meines Lebens gewesen, als Hannah geboren wurde. Das wird mein Sohn Jan jetzt vielleicht nicht ganz so gerne hören, aber es ist auf jeden Fall so. Ich habe mir so gewünscht, Vater zu werden. Und als Hannah dann da war, war es wirklich Glück in Reinform. Mhm.
Bevor wir auf die schwierigen Themen gehen, weswegen wir uns ja auch heute getroffen haben, ist es aber auch ein guter Usus hier im Podcast, dass wir dich als Mensch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb, es gibt ja Menschen oder Menschen, die etwas erlebt haben wie du, wie ihr als Familie, trennen das Leben immer in ein Davor und ein Danach. Und lass uns jetzt mal ein paar Minuten noch in das Davor reingehen, bevor wir dann den Großteil im Danach verweilen werden. Gerne. Was ist denn, Dirk, aus deiner Sicht so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Vielleicht fängt man tatsächlich in der 10. Klasse an. Früher habe ich diese Geschichte nie erzählt, weil es mir sogar unangenehm war. Ich bin damals zur Hauptschule gegangen in der 10. Klasse und ich bin zur Hauptschule gegangen, weil man meinen Eltern in der 4. Klasse gesagt hat, dass ich nicht das Zeug dazu habe, auf die Realschule zu gehen. Und ich wollte dann Abitur machen. Und dann war Elternsprechtag. Ich bin mit meiner Mutter zum Elternsprechtag. Und da hat man mir gesagt, Dirk und Abitur, schlechte Idee. Wirklich schlechte Idee. Meine Noten waren gar nicht so schlecht. Ich habe das gar nicht so verstanden. Das hat richtig was mit mir gemacht. Wir sind nach Hause gefahren. Und mich hat unglaublich interessiert, was mein Vater jetzt dazu sagen wird. Und ich habe gewartet und gewartet und irgendwann höre ich sein Auto. Dann höre ich den Schlüsselbund an der Tür und ich war im Wohnzimmer, er ist dann noch in die Küche gegangen. Ich habe sogar die Kochtöpfe noch im Ohr. Dann war die Spannung groß, er kam und dann schaut er mich an, dann nimmt er mich erst in den Arm und dann sagt er zu mir, Dirk, jetzt mal ehrlich, du wirst das jetzt entscheiden. Das entscheiden nicht wir und schon mal gar nicht dein Klassenlehrer. Und das hat was mit mir gemacht. Mhm. Dieser Glaubenssatz hat mit mir wirklich mein Leben lang was gemacht, dass es für mich wichtig ist, im Leben zu entscheiden. Und wir werden gleich noch drüber sprechen, aber als Hannah starb, konnte ich lange nicht entscheiden. Und irgendwann war dieser Punkt dann aber da, wo ich entschieden habe, nicht Opfer meines Schicksals sein zu wollen. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und warum, als wir uns vorgestellt wurden, war mir sofort klar, dass ich mit dir sprechen möchte. Nicht nur, weil ich mit dir sprechen möchte, sondern weil es mich auch wirklich inspiriert, wenn Menschen und man kann Dinge nicht in eine Hierarchie bringen, aber viele würden sagen, das eigene Kind zu verlieren gehört somit zu den schlimmsten Dingen, die man als Eltern erleben kann. Und wenn Menschen wie du es schaffen, trotzdem zurück in ein neues Leben zu finden, dann finde ich, können andere, die auf dieser Skala vielleicht weitaus weniger intensive, weniger schlimme Dinge erlebt haben, sich da auch ein Scheibchen von abschneiden. Und deshalb, diese Episode wird nicht nur über Tod, über Verlust gehen, sondern wir werden uns immer ansehen, was Menschen, die eben sowas nicht ertragen mussten, in ihrem Leben auch mitnehmen können anhand deiner Erfahrungen. Wie ging es, ohne dass wir jetzt dein ganzes Leben bis vor 4 Jahren durchgehen, aber was sind so die groben Konturen, wie man sich dich als Mensch vor dem Verlust eurer Tochter vorstellen durfte?
Es ist dann so, dass ich tatsächlich Abitur gemacht habe. Und ich habe dann mittelständische Wirtschaft studiert und bin dann wirklich direkt nach meinem Studium mit 27 schon Geschäftsführer einer Einzelhandelskette geworden. Hatte meine ersten 50 Mitarbeiter und ich fand das großartig, weil ich habe früher sowas wie Fugger und solche Wirtschaftssimulationen gespielt am Rechner und das dann im Grunde genommen live machen zu dürfen, fand ich schon auch wirklich eine coole Konstellation. Ich habe das mit viel Herzblut gemacht, viele Standorte eröffnet, viele Verbindungen auch mit Mitarbeitern an der Stelle aufgebaut und das hat mir schon extrem viel gegeben und das war eine tolle Zeit. Das war wirklich eine tolle Zeit.
Du hast gerade über einen Glaubenssatz gesprochen und wir hören hier oft Menschen, die eigentlich eher ein bisschen lamentieren, dass ihre Eltern ihnen negative, limitierende Glaubenssätze mitgegeben haben. Jetzt sitzt du hier strahlend, wie dein Vater dir so viel Vertrauen in dich selber, in die eigene Schaffenskraft mitgegeben hat. An welchen Stellen hat sowas Einfluss? Weil für viele Menschen, die sich auch nicht so damit beschäftigen, klingt das immer wie so ein theoretisches Konzept. Aber wo, sagst du, hat dir das wirklich geholfen? Weil hier hören viele Eltern zu, die auch jetzt die Möglichkeit haben, entweder ihren Kindern Rückenwind zu geben oder vielleicht in den Rucksack mehr Steine reinzulegen.
Das sind so viele auch kleine Beispiele. Ich kann mich noch wunderbar daran erinnern, als ich mit 27 dann Geschäftsführer wurde, wie viele Menschen bei mir im Büro standen, die eine Entscheidung wollten zu Dingen, die sie viel besser entscheiden konnten als ich. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie leicht mir das an der Stelle fällt, Menschen dann an der Stelle auch zu begleiten, ihnen eine Richtung vorzugeben, ihnen vielleicht auch an der Stelle mitzugeben, vielleicht auch zum Abschluss, Mensch, hättest du das nicht vielleicht auch selbst entscheiden können? Und ich glaube, an der Stelle hat es mir sehr geholfen, mir immer auch meiner selbst bewusst zu sein und auch dann zu wissen, alle kochen nur mit Wasser. Und insofern war das, glaube ich, eine Konstellation, die sehr früh dann angelegt war. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Zeit mit 27, ich sah aus wie 22. Ich hatte noch Probleme mit dem Bartwuchs und solche Dinge. Und das hat aber trotzdem nicht so wahnsinnig viel mit mir gemacht von meinem Äußeren, weil ich mir selbst vertraut habe. Weil ich schon wusste, dass ich nicht alles richtig entscheide, aber entscheiden ist besser, als alles irgendwie auszusetzen. Mhm. Und dieser Glaubenssatz, ich entscheide, hat mich wirklich immer begleitet, im Beruflichen, dann aber auch im Privaten. Meine erste Ehe ist gescheitert, dann aber auch die Entscheidung zu treffen, zu einer Phase, wo man vielleicht noch hätte sagen können, verlängert man das nicht, habe ich mich auch dafür ganz bewusst entschieden, diesen Lebensabschnitt zu beenden. Und meine Frau Christina, die wird auch bestätigen können, dass ich sehr schnell dann entscheiden kann. Wir haben gar nicht so lange gebraucht, um dann auch zu entscheiden, dass wir eine Familie gründen wollen, dass wir heiraten wollen. Und insofern ist es, glaube ich, wirklich ein Geschenk, wenn Eltern ihren Kindern Selbstvertrauen mitgeben. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man weiß, auch als Elternteil, aus meiner Sicht entsteht Selbstvertrauen daraus, dass man sich selber bewusst wird, was man kann und was man nicht kann. Und das dann so anzulegen und Kinder auch darin zu bestärken, wirklich da zu sehen, da sind Stärken. Und dann immer auch mal wirklich vielleicht auch ein paar Flügel dran packen, finde ich total fair. Ist eine Sache, die mir ein Herzensanliegen auch bei meinen beiden Söhnen ist. Werden wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Der Jan ist 12 und Jona ist jetzt 2. Mhm. Und genau, es wäre schön, wenn sie das auch von mir später sagen können, dass ich ihnen das mitgegeben habe.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbst-App-Optimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Jetzt ist das eine ja ein Glaubenssatz, einem Kind weiterzugeben, das andere auch selber entscheidungsfähig zu sein. Und ich glaube, viele Menschen tun sich heute schwer, weil die Optionen immer mehr werden. Es ist Unsicherheit da. Du bist ja nach wie vor jemand, der gerne entscheidet und das auch als eine seiner Stärken sieht. Was kannst du Zuhörerinnen, Zuhörern sagen, wie man aus so einer Entscheidungsblockade bei wichtigen Themen auch rauskommt und dann einfach eher vorwärts gehen kann? Was sind da so deine Gedanken in diesen Momenten?
Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, wenn man schwierige Entscheidungen zu treffen hat, dass man sie mal auf unterschiedliche Zeitachsen vielleicht auch legen kann. Mhm. Ich glaube, dass wir vielleicht wichtige Entscheidungen manchmal nicht treffen, weil sie vielleicht kurzfristig einen Widerstand bedeuten und langfristig erst der Benefit dabei rauskommt. Und insofern mal eine Entscheidung auf eine unterschiedliche Zeitachse zu legen, hilft. Und ich glaube auch, und das ist sicherlich auch Teil meines Schicksals. Wenn ich jetzt Dinge entscheide, denke ich auch manchmal, was habe ich zu verlieren? Mhm. Und aber auch über dieses Worst-Case-Szenario zu kommen, wenn Entscheidungen anstehen. Mein Gott, also in aller Regel passiert ja nur wirklich nichts Schlimmes. Und deswegen die beiden Dinge, es auf die Zeitachse zu legen oder auch mal das Worst-Case-Szenario durchzuspielen, was in aller Regel immer noch gut ist, wäre so ein kleiner Tipp von meiner Seite.
Also gerade das Zweite kann ich aus persönlichem Empfinden bestätigen, auch bei Menschen, die mit Ängsten, liegt ja nah dran, nicht entscheiden können, Ängste, wenn man im Worst Case den mal, also den Mut hat, den durchzudenken und den haben viele nicht und deshalb kriegt dieser Worst Case eine Macht und eine Größe, die vielleicht gar nicht gegeben ist, aber wenn man ihn wirklich mal aufschreibt, durchdekliniert und dann feststellt, die Welt geht nicht unter. Genau. Es hat vielleicht unangenehme Aspekte, es kann auch kurzfristig dann mit vielleicht Einbußen zu tun haben, aber wenn man das realisiert, das gibt Kraft und das gibt Vertrauen, dann auch in eine Entscheidung treffen zu können. Okay, dann lass uns in das danach kommen. Der Tag, der diese beiden Lebensabschnitte trennt, ist der 18. Juli 2022. Ich erzähle mal, was du mir sehr kurz und fast schon nüchtern in unserem Vorgespräch gesagt hast. Und die Bitte wäre dann, dass du es noch ein bisschen mit Details füllst. Also was du mir sagtest bei unserem Telefonat ist, dass ihr aus dem Urlaub aus Italien gekommen seid, alles gut war. Man sieht auf eurem Instagram-Kanal, der mich in der Vorbereitung zu vielen Tränen gerührt hat, ein Foto, wo drauf steht, das ist 10 Tage vor Hannas Tod. Es ist ein glückliches Mädchen, so wie man jeder sich einen Familienurlaub wünscht. Und 3 Tage, nachdem ihr zurückgekommen wart, ist Hanna tot. Ja. Und dazwischen, so sagtest du mir, ist ein nicht diagnostizierter, nicht erkannter und unheilbarer Gehirntumor.
Ja.
Und das ist ja für alle, die Eltern sind oder nicht Eltern, der absolute Worst Case, auch in dieser Beschleunigung, kann man jetzt diskutieren oder hast du vielleicht auch eine Meinung, ist es besser, wenn man mehr Zeit hat oder schlechter, das ist
müßig.
Kann ich
müßig. Später, genau, kann
gerne.
Ich später noch was sagen.
Aber zwischen absolutem Familienglück und die Tochter ist tot, 3 Tage zu haben, ist unfassbar.
Es ist auch unfassbar. Ich nehme dich jetzt mal mit in den 18. Juli und in die Tage. Wir hatten wirklich einen wunderbaren Urlaub und wir waren das erste Mal in Italien und wir hatten eine wunderbare Zeit. Und es ist aber schon auch so, dass an der einen oder anderen Stelle, es ging Hannah nicht immer gut. Und jetzt weiß man aber auch, wenn man zumindest Elternteil ist, mit Kindern reist, das Thema Übelkeit, mal brechen und so weiter und so fort, ist schon auch nichts Außergewöhnliches. Und auf der Rückfahrt aus Italien war es schon so, dass es Hannah wirklich nicht gut ging. Und wir haben auf der Rückfahrt auch sogar einen Termin beim Kinderarzt vereinbart für den nächsten Tag. Wir sind dann gegen 18.30 Uhr nach Hause gekommen. Und Hannah hat sich dann auf die Couch gelegt und sie hatte wenig getrunken. Und ich habe ihr noch gesagt, Hannah, du musst was trinken. Du musst was trinken. Wenn du nichts trinkst, bringe ich dich ins Krankenhaus. Und dann hat sie dieses Glas Wasser ausgetrunken und hat gesagt, Papa, ich will nicht ins Krankenhaus. Und dann habe ich sie gegen 22.30 Uhr hochgetragen in ihr Zimmer. Und es war sogar ein Moment, wo ich noch gedacht habe, das ist ein echter Teenager geworden. Also kein Kind mehr. Hannah war immer schon groß, aber sie war wow. Und ich habe sie hochgetragen. Und ein paar Minuten später war es so, dass sich die Haut veränderte. Und meine Frau und ich wussten sofort, dass das was wirklich, dass es jetzt auf dieses Gefühl auf Leben und Tod war sofort da. Und ich habe den Notarzt um 22.47 Uhr gerufen. Und ich habe wirklich gefleht, kommen Sie schnell, meine Tochter stirbt. Und ich weiß nicht, wie lange ich gewartet habe. Der Notarzt kam, glaube ich, relativ schnell und es waren viele Menschen. Und meine Frau war die ganze Zeit bei Hannah. Jan war da, der hat alles mitgekriegt. Mein Bruder ist dann gekommen. Und das sind unvorstellbare Minuten, Stunden, die man dann irgendwie verbringt. Ich weiß gar nicht, wie lange das bei uns zu Hause gewesen ist. Es war bei ihr im Zimmer. Und sie ist dann stabilisiert worden. Und wir sind dann hinter dem Krankenwagen. Und wir waren dann im Krankenhaus und die Ärzte waren, sie wussten auch nicht, was jetzt irgendwie passiert ist. Und ich habe mit meiner Frau in so einem Vorraum gesessen. Und wir haben mit dem lieben Gott verhandelt und wir haben schon auch in dem Moment schon sogar gesagt, jetzt kann das ganz Schlimme passieren. Und wenn dieses ganz Schlimme tatsächlich passiert, wir halten trotzdem zusammen. Das war ein sehr bewusster Moment und wir sind dann in die Kapelle. Ich habe noch 11 Kerzen angezündet, weil ich Hannah mit nach Hause nehmen wollte. Ich wollte den 11. Geburtstag mit ihr feiern. Und dann ist es so, dass wir in diesen kleinen Raum gebeten worden sind, in so ein Büro. Und dann hat man uns gesagt, dass das Gehirnwasser nicht abfließen kann, dass eine Zyste da ist. Und ich weiß noch, in diesem Moment war es so, dass ich gedacht habe, das ist doch eine gute Nachricht. Weil dann weiß man jetzt, was sie hat. Und dann weiß ich noch, wie ich gesagt habe, und dann kann doch jetzt operiert werden. Und dann hat man gesagt, dass das nicht möglich sei. Und dann habe ich das nicht verstanden. Und dann hat man auch direkt über Organspende gesprochen. In diesem Moment. Und dann habe ich gedacht, halt, wir sind jetzt 9 Stunden aus dem Urlaub zurück. Was findet hier statt? Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir aus diesem Raum raus sind. Ich weiß nur noch, dass meine Frau uns nach Hause gefahren hat. Meine Frau war wirklich unglaublich stark. Ist die stärkste Frau, die ich kenne. Und wir sind dann nach Hause ins Bett, haben versucht, auch die Augen irgendwie zuzumachen, und ich werde diesen Moment nicht vergessen, wo wir die Augen zu hatten und die Augen aufgehen und man in dem Moment gedacht hat, das ist der schlimmste Albtraum, den ich hatte, und dann gucke ich Christina an und wir wissen in dem Moment beide, es ist kein Albtraum, es ist tatsächlich passiert. Und das war dann der 19. Juli und wir haben am 19. Juli sind wir dann direkt zu meinem Bruder. Und das tut mir heute noch unglaublich leid, dass Jan, mein Sohn, der da war, oder unser Sohn, der damals 8 war, der hat in der Nacht davon erfahren. Also ich habe mit meinem Bruder telefoniert, dass Hannah es nicht geschafft hat und der hat das mitbekommen und der hat aber mit niemandem darüber gesprochen. Und dass es das, dass er das auf diese Art und Weise erfahren hat, dass seine Schwester gestorben ist, tut mir wirklich unfassbar leid. Dann haben wir unsere Familie informiert. Wir sind dann ins Krankenhaus, in die Kinderklinik in Paderborn und wir sind dort wirklich auch wunderbar betreut worden. Es gibt da eine Schwester, die Schwester Lisa, die für uns noch Herzen genäht hat, die für uns heute noch eine große Bedeutung haben. Und dann hat man uns am 19. aber auch gesagt, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass an dem 20. die Maschinen ausgestellt werden. Und wir sind dann lange noch bei Hannah geblieben. Und dann am 20. sind wir mit dem engsten Kreis der Familie dann ins Krankenhaus. Und Jan ist auch mit dabei, die Familie meines Bruders. Wir haben uns dann alle von Hannah verabschiedet. Und dann ist es halt so gewesen, dass wir es nicht konnten mit der Organspende. Und ich bewundere Eltern, die es anders entscheiden können. Für uns war es so, dass wir, für uns war es wichtig, dass wir bei dem letzten Herzschlag dabei sind, dass es keine Operation ist, die ihr Leben dann an der Stelle beendet. Und so haben wir, oder so sind zwei Krankenhausbetten zusammengeschoben worden. Ich lag auf der linken Seite, meine Frau auf der rechten Seite, Hannah in der Mitte. Und wir haben uns auch zusammengerissen. Es ist wenig geweint worden. Wir waren einfach dabei. Und ich sage immer, dass es der Moment war, wo Hannas Herzschlag auf uns übergegangen ist. Und wir sind dann nach Hause. Auch da hat uns Christina wieder gefahren. Und als meine Mutter gestorben ist im Jahr 2010, ist es so gewesen, dass nachmittags ein wunderbarer Regenbogen zu sehen war. Und Christina und ich, wir haben uns dann in den Garten gesetzt und ich habe auf irgendein Zeichen gewartet, weil ich glaube, dass man seine Liebsten wieder sieht. Und dann, das werde ich nicht vergessen, Christina auch nicht, sind wir von einem wunderbaren, warmen Wind umarmt worden, im Sinne von Papa, Mama, mir geht's gut. Und trotzdem ist es dann natürlich so, wo man sagen kann, von dem Tag an ist es halt einfach die Zeitenteilung, die stattfindet. Das Leben davor, das Leben danach. Und von dem Tag an ging es erstmal darum, jeden einzelnen Tag einfach nur zu überleben.
Werden wir gleich viele Dinge daraus noch sezieren, aber du hast gerade jeden Tag überleben gesagt. Du hast im Buch auch geschrieben, dass du deiner Tochter Hannah versprochen hast, dir selbst nicht das Leben zu nehmen, was in so einer Situation ja nur menschlich wäre, um diesem Schmerz zu entfliehen, zu entkommen. Warum hast du das gemacht?
Ich hatte sofort diesen Impuls, Hannah nicht alleine lassen zu wollen. Und ich habe es, glaube ich, sogar schon bewusst gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich es Hannah verspreche, dann tue ich es nicht. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, ich bin dann unter starke Medikamente gestellt worden. Und es gibt einen bewussten Moment, dann trotzdem, ich habe mich mit dieser Frage schon weiter beschäftigt, obwohl ich Hannah am Sterbebett versprochen habe. Und es war eine Nacht, wo ich nicht schlafen konnte. Und dann habe ich Christina gesehen und dann wusste ich in dem Moment, dass ich das nicht machen kann. Weil es nicht fair gewesen wäre. Es wäre nicht fair gewesen. Ich wusste, dass es nicht fair gewesen wäre. Weil Christina hat natürlich auch und Jan, das ist eine unfassbare Trauer. Man kann diesen Schmerz nicht beschreiben. Und dann kam dieser Gedanke, wenn ich das jetzt mache, dann ist es nicht nur Hannah, sondern dann bin ich es auch noch. Und das konnte ich meiner Familie nicht antun. Mhm. Und das war dann der Moment, wo ich das zur Seite gelegt habe. Es war ein sehr bewusster Moment, weil ich in Gedanken wusste ich schon, wie ich es machen wollte. Und von dem Tag an habe ich es aber zur Seite gelegt und bin froh darüber, wirklich froh darüber. Und Hannah auch, dass ich es zur Seite legen konnte.
Du hast jetzt schon ein paar Mal deine Frau erwähnt, die stärkste Frau, die du kennst, und auch gesagt, dass ihr euch im Krankenhaus noch geschworen habt, dass ihr zusammenhalten werdet. Das tun ja einige Paare, aber wenn man dann ein paar Jahre weiter guckt, dann scheitern Beziehungen oft an so einem Schicksalsschlag, weil man einfach sehr unterschiedlich mit der Situation umgeht. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr irgendwie in die gleiche Richtung gehen konntet und heute enger zusammen seid denn je?
Das ist eine wunderbare Frage. Ich glaube, es war so, dass von dem Moment, von dem ersten Tag an im Leben danach, war es so, dass wir beide empfunden haben, dass es unsere Aufgabe ist, für unseren Sohn jetzt da zu sein, für Jan. Damals 8 Jahre und dann eine Konstellation, wo man ja sagen kann, ich bin dann aus meinem Leben raus und Jan ist weiter in die Schule gegangen. Und wie stark er an der Stelle war. Und das war für uns beide dann so, wo wir eine gemeinsame Aufgabe direkt am Anfang hatten, ihm ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen. Und wir haben auch gesagt, dass es für uns wichtig ist, dass es kein Trauerhaus bei uns zu Hause ist. Wir wollten nicht, dass andere Eltern vielleicht sagen, da kann ich mein Kind nicht hinschicken, sodass Jan vielleicht weniger Freunde hat. Insofern haben wir alle unsere Kräfte darauf gebündelt, dass es Jan möglichst gut geht. Das war im ersten Impuls eine Sache, die uns unglaublich vereint hat. Und dann ist es halt ein gemeinsamer Weg, auf dem man sich macht. Und wir haben immer dieses Wir-Fundament gehabt, auch wenn wir dann unterschiedliche Wege gegangen sind. Mhm. Für mich war es so, ich habe mich wirklich auch viel stärker fallen lassen. Für Christina, die hat eher den Funktionieren-Modus an der einen oder anderen Stelle viel mehr übernommen, ist auch viel früher dann wieder zurück zur Arbeit gegangen. Und wir haben uns immer diesen Raum gelassen, dass jeder damit auch ein Stück weit anders mit umgeht. Und wir haben nie solche unsinnigen Diskussionen gehabt, wer trauert mehr, wer und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die wir nicht kennen. Und wir haben viel miteinander gesprochen. Wir haben viel miteinander geweint. Und das hat uns wirklich einfach nochmal zusammengeschweißt auf eine Ebene, wo man auch sagen kann, wir haben sehr intuitiv entschieden, dass Hannah kein Kindergrab bekommt. Und das ist ja auch verrückt. Man kommt aus dem Urlaub wieder und man muss entscheiden, welcher Sarg, welches Grab und so weiter und so fort. Und wir haben ein Dreiergrab oder uns für ein Dreiergrab entschieden. Und wenn ich eins weiß, dann, dass wir zu dritt dort wirklich irgendwann begraben sein werden, weil Christina und ich einfach zusammengehören. Und dann aber trotzdem auch Widerspruch zuzulassen, auch rund um solche Themen später mit der Selbstständigkeit oder auch schreibt man ein Buch darüber. All das sind so Dinge, wo man sagen kann, meine Frau hat an dem Buch nachher mitgeschrieben, auch Hannas Stimme mitgeschrieben und trotzdem hat sie lange dafür gebraucht und sagt auch immer, also ich hätte dieses Buch nicht geschrieben. Und dass man sich dann diesen Raum dann gegenseitig schenkt, Das ist, glaube ich, der Schlüssel, um dann auch eine gemeinsame Zukunft weiterhin aufzubauen. Und neben dem starken Wir, neben dem Wunsch für Jan da zu sein, hat uns auch dieser Wunsch getragen, nochmal Eltern zu sein. Mhm. Und wir haben dann die Situation auch, wir wussten, wir sind gute Eltern. Das wussten wir. Und dann haben wir so sehr gehofft, dass es nochmal gelingt, nochmal Papa, Mama zu sein. Und das ist so besonders dann gewesen, dass dieser Moment dann auch tatsächlich gekommen ist. Wir hatten das erste Jahr ist unglaublich schwer gewesen und ich habe mir an so vielen Stellen Rückenwind gewünscht und wir waren auch schon mal guter Hoffnung, das dann zerschlagen. Und dann gibt es diesen 18. Juli 2023, also ein Jahr später. Genau ein Jahr später, Chris. Und es ist so gewesen, dass bei uns in der Nachbarschaft tauchten zwei Schwäne auf. Zwei Störche. Und die beiden Störche, ich habe früher gerne fotografiert, ich habe für den Moment noch irgendwie gedacht, hole ich jetzt meine Spiegelreflexkamera mit dem großen Tele raus, wer weiß, vielleicht hat es ja Bedeutung. Ich habe es dann auch tatsächlich gemacht, habe sie fotografiert und dann sind Christina und ich sind dann zum Friedhof gegangen und es ist dann Folgendes passiert, dass diese beiden Störche, sie saßen auf zwei Straßenlaternen und an der Straße, wo der Friedhof ist. Und genau zwischen diesen Straßenlaternen liegt in der Höhe Hannas Grab. Und Christina und ich, wir haben noch ein Selfie gemacht, weil wir gedacht haben, vielleicht hat das ja was zu bedeuten. Christina ist dann nach Hause, hat einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Und dann 9 Monate später oder fast 9 Monate später am 16. März 2024 ist Jona dann zur Welt gekommen. Und 0.13 Uhr, er ist zur Welt gekommen, es war eine Unterwassergeburt und ich werde das nie vergessen. Er ist zur Welt gekommen und hat nicht geschrien, er ist einfach zur Welt gekommen. Und er lag bei Christina auf der Brust und ich sehe heute noch, wie der Trauerschleier sich auch von Christina löst und dieser glückselige Blick. Mhm. Und dann ist es so, dass Jona in meine Richtung guckt und diese Augen, sie sagten mir, Papa, jetzt wird's besser. Und das war auch ein bewusster Moment, wo ich gedacht habe, ja, jetzt wird es wirklich besser. Und es ist zwischenzeitlich natürlich auch schon besser geworden. Aber dieser Sprung war für uns als Familie auch nochmal ein Riesensprung. Jan hat sich auch so sehr noch ein Geschwisterchen gewünscht. Und er war sogar, er war mit im Krankenhaus und er durfte logischerweise bei der Geburt nicht dabei sein, aber er war mit meinem Bruder da, die haben beide gewartet. Und er war auch heute noch einen großen Dank an die Kinderklinik in Paderborn, weil Jan durfte dann nach der Geburt mit in den Kreissaal. Und wir haben dann ein Familienzimmer bekommen und haben dann zum ersten Mal wieder zu viert Zeit verbringen können. Und da sind wir unglaublich dankbar. Und am Anfang ist es dann ja noch so mit Babys, Schlafen, Essen und so weiter und so fort. Und heute kann ich halt einfach sagen, wenn ich über Jonas spreche, sage ich immer, das ist unser Glücklichmacher. Also das ist halt ein Zweijähriger, der hat so viel Zauber, das ist halt einfach, genau, gibt keine Worte dafür. Und das gilt für uns drei. Das ist so wunderbar, wie Jan auch über seinen Bruder spricht. Er sagt sogar, und das bedeutet mir viel, dass er das so sagt, er sagt, das mag sich vielleicht komisch anhören, wenn ich das in dem Kontext sage, aber er sagt, er hat noch nie jemanden so lieb gehabt wie Jona. Und das ist ja auch so eine Konstellation, wo man denkt, dann nochmal ein Geschwisterchen, wie wird das sein? Und er war lange Zeit dann ja auch für uns im Fokus, unser Lebensretter. Mhm. Und jetzt kommt jemand dazu, der ihm Jahre Aufmerksamkeit raubt. Und trotzdem sagt er, er hat noch nie jemanden so lieb gehabt wie Jonah. Insofern sind wir in dieser neuen Konstellation mehr als angekommen. Das ist so. Und trotzdem ist es für mich immer so, vom ersten Moment an war es so, dass ich wusste, ich werde Hannah nie loslassen. Und für mich ist das auch im Rahmen von Trauerliteratur und so weiter ein ganz schlimmes Wort. Vielleicht kriege ich es auch manchmal in den falschen Hals. Aber für mich war das nie eine Option. Ich hätte nie ein Bild von Hannah abgehängt. Stattdessen habe ich wirklich ja auch, ich habe einen Flur gebaut. Ich habe in dieser Phase im Leben danach, wo die ersten Wochen und Monate so war, dass ich heute noch gar nicht weiß, wie ich sie verbracht habe. Wir haben sie einfach tatsächlich eher überlebt. Und ich habe in meinem Leben gegenüber unseren Kindern häufig übertrieben. Hannah hat das häufiger gesagt. Sie hat gesagt, Papa, du hast wieder übertrieben. Und ich habe noch, als ihre Beerdigung vorbereitet wurde, habe ich der Floristin gesagt, sie müssen ein Herz aus Rosen bauen, was Hannah aus dem Himmel sehen kann. Und dann war es so, als der erste Geburtstag, ihr erster Geburtstag im Himmel nahte, war es so, dass ich irgendwas machen wollte. Und das hört sich ja vielleicht ein bisschen verrückt an, das zu tun, aber für mich war klar, ich brauche ein Geburtstagsgeschenk. Ich brauche auf jeden Fall ein Geburtstagsgeschenk. Und dann bin ich das Handwerkern angefangen und habe einen Raum bei uns im Haus, einen Flur, und der hat für mich heute eine unglaublich große Bedeutung. Ich hab den renoviert und ich kann mich heute noch an diesen Moment erinnern, wo ich an diese Paneelendecke schaue und denke, ist das jetzt so eine gute Idee, diese Decke abzureißen, weil da jetzt eine Gipskartondecke habe ich noch nie gemacht und so weiter und so fort. Und das habe ich dann getan und ich habe das erste Mal Selbstwirksamkeit wieder gespürt, auch durch das Handwerkern. Und es hat natürlich aber trotzdem unvorstellbar viel Kraft gekostet, dann vor allen Dingen diese über 50 Bilder dann aufzuhängen, sie überhaupt auszusuchen und dann auch am Anfang durch diesen Raum zu gehen. Aber es war mir von Anfang an klar, ich muss Hannah in mein Leben integrieren. Mhm. Und ich will etwas schaffen, wo ich sagen kann, dass mich Hannah jeden Tag in meinem Leben noch inspirieren kann. Scheißegal, ob sie gestorben ist. Und das war das, was mich beschäftigt hat. Und seitdem habe ich angefangen, Denkmäler zu bauen. Und es war dieser Raum. Und es sind jetzt mittlerweile andere Dinge geworden. Und eins davon ist halt dieses Buch.
Was auch den Titel Denkmal trägt. Bevor wir da ein paar Episoden raus uns ansehen, als ich den Namen eures dritten Kindes mir angesehen habe, Jonah, ist mir aufgefallen, dass da ein sehr hoher Anteil von Hannah drin steckt.
Genau.
Ist das Zufall? War das bewusst so gewählt? Wie habt ihr euch dafür entschieden?
Das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Die Namen liegen sehr nah beieinander. Hannah bedeutet Gnade und Jonah Taube, Frieden. Und wir haben Namen gesucht, wo wir ihm einen Namen geben können, der mit H endet. Mhm. Und für uns ist Jonah auch ein Friedensbringer. Auch für uns ein Friedensbringer, der aus dem Himmel kommt. Insofern ist die Namensfindung sehr, sehr, sehr bewusst. Und das ist natürlich auch eine Thematik, mit der man sich schon auch sehr bewusst auseinandergesetzt hat. Wir wissen, dass Jonah ja auch einen Rucksack schon auch in so jungen Jahren, auch wenn er das noch gar nicht weiß, er spricht von Hannah, er schaut in den Himmel. Und ich glaube, wenn er das versteht, wird er es lieben und diesen Namen noch mit einer ganz anderen Bedeutung tragen können.
Du hast vorhin über verschiedene Perspektiven in der Trauerarbeit gesprochen und etwas, was ich von Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie du, höre, dass an dem Punkt, wo man erstmalig auch wieder Glück empfindet und nicht nur Trauer empfindet, dass sich da vielleicht auch so eine kleine Prise Schuldgefühl oder schlechtes Gewissen einstreuen kann, dass vielleicht doch jetzt die Bindung etwas nachlässt oder so. Wie guckst du darauf? Hast du sowas erlebt? Weil jetzt funkeln deine Augen, wenn du über euer drittes Kind sprichst, ist das in irgendeiner Form etwas, wo du dich schuldig Hannah gegenüber fühlst oder passt das für dich ideal zusammen?
Also das passt auf jeden Fall ideal zusammen und trotzdem sind das so die Dinge, die ich mit Hannah schon auch besprochen habe. Ich bin die ersten 3 Jahre eigentlich jeden Tag am Friedhof gewesen, zünde heute immer noch jeden Tag eine Kerze an, entweder bei uns im Garten oder halt auf dem Friedhof. Und ich bin da häufig im Dialog. Und jetzt wusste ich schon, Hannah hat sich zu Lebzeiten immer auch ein Geschwisterchen gewünscht. Das macht es natürlich in der ganzen Diskussion immer einfacher. Und insofern ist es definitiv so, dass ich weiß, dass Hannah das gut findet. Und ich glaube auch, Hannah weiß, wie schwer es für uns war. Und wie schwer es auch heute auch für uns ist. Weil ich mache ja auch eines und da glaube ich, ist das ein ganz gutes Bild. Wir tragen diesen Rucksack, werden wir unser Leben lang tragen. Und ich sage auch, dass ich jeden Tag traurig bin. Und insofern ist das eine Sache, die mit dazugehört. Und für mich ist das auch, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Liebe und Schmerz sind untrennbar miteinander verbunden. Und ich werde nie aufhören zu lieben. Und insofern ist das für mich jetzt auch okay, dass der Schmerz mit dazugehört. Und deswegen kann ich auch sagen, dass ich heute, auch wenn ich darüber spreche, traurig bin. Ich bin aber ein glücklicher und zufriedener Mensch. Und mir ist es sogar wichtig zu unterscheiden zwischen Glück und Zufriedenheit. Ich habe schon auch die Thematik, dass ich sage, man hat Glücksmomente und Zufriedenheit bedeutet mir für mich mehr. Es ist so die Wohlfühltemperatur in meinem Leben, dass ich sage, ich habe meinen Frieden gefunden und ich bin zufrieden mit dem, wo wir jetzt gerade stehen und was wir vorhaben. Und ich glaube ganz fest daran, dass Hannah das von oben genauso sieht, dass wir uns auf einem guten Weg gemacht haben und sie weiß, dass sie nie vergessen wird.
Ich hatte mal in einem Film, der war in Summe nicht besonders tiefgründig, aber oft kriegt man ja auch in eher flachen Filmen hier und da mal eine tiefgründige Erkenntnis. Und da ging es auch um den Verlust eines Kindes. Und da hatte ein Mentor dieser Person oder ein weiser Mann hatte gesagt, so den Trauerprozess beschrieben. Und er sagte, es wird immer wieder der erste Gedanke sein, wenn du aufwachst. Immer wieder. Und irgendwann kommt der Tag, da ist es der zweite Gedanke.
Das stimmt.
Ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, weil ich finde, da steckt so viel drin und es muss nicht der Verlust eines Kindes sein. Nein, für jede Art. Es ist lange der erste Gedanke, aber es kommt vielleicht hoffentlich der Tag, wo es der zweite wird. Und vielleicht irgendwann der zehnte.
Wow.
Und die Frage an dich ist, kannst du dich an den Tag erinnern, wo es nicht mehr der erste Gedanke nach dem Aufwachen war?
Ich kann mich an den Tag nicht erinnern, ich kann mich aber daran erinnern, dass ich mir die Frage gestellt habe. Und es ist schon so eine Sache gewesen, das wird nach einem guten halben Jahr ist es so gewesen, dass diese Fragen dann schon auch auf einmal da waren, so nach dem Motto, hab ich denn direkt dran gedacht? Und insofern, ich kannte das nicht, aber das beschreibt es schon sehr gut. Und dann ist es trotzdem so, dass man natürlich in so einer Situation lebt, wo man auch damit konfrontiert wird, dass einem nach 3, 4 Monaten vielleicht auch gesagt wird, ja, Mensch, das Leben, das muss jetzt aber auch weitergehen. Mhm. Und das sind dann so Themen, wo man sagen kann, hey, ich bin jetzt vielleicht gerade mal dabei, dass es vielleicht nicht mehr mein erster Gedanke ist. Und da sind wir wieder beim Thema, ich entscheide, wann es jetzt irgendwie weitergeht. Und das lasse ich mir nicht von jemand anders irgendwie entscheiden. Mhm. Und deswegen hat mich das schon auch manchmal getriggert, wenn man mir das an der Stelle irgendwie gesagt hat. Und dann ist man natürlich auch bei so einem Thema, wenn man das weiterdenkt, im Sinne von, es ist nicht mehr der erste Gedanke, es ist nicht mehr der zweite Gedanke, dann hört man manchmal auch sowas wie, die Zeit heilt alle Wunden. Auch fürchterlich. Also wirklich grauenhaft. Ich kann an der Stelle wirklich sagen, dass es sich logischerweise und es verändert sich. Es verändert sich. Aber ganz ehrlich, ich lebe ja heute ein Leben, was ich so nie leben wollte. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das Beste daraus zu machen. Und das machen wir. Aber eine Heilung davon kann es einfach nicht geben. Und deswegen gibt es manchmal auch dann so Sätze, die dann schon so unbedacht kommen. Mhm. Und wo man dann aber auch gut beraten ist, das eher mit sich selbst auszumachen, das vielleicht auch mit ins Grab zu nehmen, mit Hannah dann darüber zu sprechen, als dann solche Diskussionen zu führen, weil am Ende führen die dann am Ende des Tages ja auch zu nichts. Zumal derjenige, der es sagt, er meint es ja sogar noch gut. Mhm. Der meint es ja nicht böse. Und trotzdem gibt es da so ein paar Sätze, die schon auch schwer zu ertragen sind.
Wie ist es generell mit der Kommunikation? Weil ihr werdet sicher auch viele Menschen getroffen haben, die so ein bisschen hilflos dann auf euch reagieren. Ja. Man weiß nicht, möchte man Mitleid zeigen? Wie viel ist angebracht? Ist ja für alle eine schwierig. Ich meine, für euch die allerschwierigste, aber auch das Umfeld ist typischerweise nicht erfahren mit solchen Dingen. Genau. Was kannst du Menschen, die jetzt zuhören, und es gibt natürlich nicht die Generallösung, da hat auch jeder andere Wünsche und Perspektiven, aber was hat euch geholfen im Umgang, auch heute noch? Möchtet ihr darauf angesprochen werden, weil ich höre manchmal auch von Trauernden, das ist so eine Phase von, du hast diese 3-4 Monate angesprochen, die ich häufiger höre, und dann bei allen anderen Menschen dreht sich die Welt weiter und man erwartet, dass es dann eben auch bei Trauernden irgendwann wieder Normalität ist, aber das ist es ja nicht. Also was kannst du da Menschen so ein bisschen als Richtlinien mitgeben in der Kommunikation?
Das ist eine sehr wertvolle Frage, weil ich glaube, dass es tatsächlich für viele Menschen, die auf Menschen treffen, die trauern, auch eine sehr schwierige Fragestellung ist. Ich kann an der Stelle sagen, wir hatten wirklich ein wunderbares Umfeld und wir haben diese Besonderheit, dass aus Nachbarn Freunde geworden sind. Und die sind einfach da gewesen. Und dieses Dasein ist das, was man erstmal mitgeben kann. Da ist noch gar nicht immer viel gesprochen worden, aber es ist ein Essen vor die Tür gestellt worden oder mal ein Erdbeershake und solche Dinge. Also sehr, sehr liebevoll. Und dann gehört es natürlich auch dazu, dass man dann die Nähe nicht immer kann und dann aber trotzdem einfach da zu sein oder auch ganz konkret in den ersten Tagen, dann ist es total in Ordnung, wenn man jemanden in den Arm nimmt und einfach ohne Worte sagt. Man muss darüber ja nicht sprechen. Es ist auch tatsächlich so, dass es für so einen Verlust keine Worte gibt. Aber eine Umarmung hat uns wirklich gut getan. Und da spreche ich für Christina und mich. Also das ist wirklich so dieses Dasein, dieses Angebot machen. Weil der andere Satz, der ja häufig genutzt wird, ist, habe ich auch unzählige Male gehört, also Dirk, wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich. Und echt, Chris, das macht keiner. Na, das ist Unsinn. Und das sind so Dinge, wo man, glaube ich, wenn man ein echtes Interesse daran hat, Menschen zu helfen, dann sagt man diesen Satz nicht und überlegt sich halt einfach, was man machen kann. Und vielleicht ist es auch nur eine WhatsApp im Sinne von, ich habe gerade an dich gedacht. Das wären so meine Ratschläge dazu.
kann ich zu 100% nachvollziehen. Und gleichzeitig weiß ich auch aus der eigenen Erfahrung, dass man sie natürlich nicht aufdrängen möchte. Und deshalb ist diese Aussage, meld dich, wenn, so ein bisschen der Versuch, Hilfe anzubieten, ohne eine Grenze zu überschreiten. Aber du hast jetzt gezeigt, dass es eben vielleicht sogar triggert, weil das dann anzunehmen und da aktiv zu werden, ist natürlich wahnsinnig schwierig. Du hast vorhin gesagt, dass du dabei bist, Denkmäler zu bauen, und eins darf ich hier in Händen halten, ein wunderbares Buch, und bevor wir da ein paar Dinge draus nehmen, ich durfte es vorab lesen, vielen Dank dafür, und es ist kein Trauerbuch.
Genau.
Es ist ein Buch, was das Leben feiert, und die Dinge, die du jetzt in den letzten 4 Jahren für dich rausgefunden hast, sind aus meiner Sicht Dinge, die ich, ohne dass ich Menschen den Schicksalsschlag wünsche, diese Reise, diese Transformation an Klarheit, an Erkenntnissen, die tut uns allen, denke ich, gut. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass du dir die Arbeit gemacht hast, ohne dass man selber vielleicht diese Erlebnisse machen muss. Natürlich hat es eine andere Tiefe, wenn man es selber erlebt, aber hier ist so viel Weisheit drin, die vielen Menschen helfen wird.
Dankeschön.
Und deshalb wünsche ich dem Buch und wünsche ich dir, dass es möglichst viele lesen. Du hast mir auch gesagt, dass alle deine Autorenerlöse gespendet werden an den Deutschen Kinderhospizverein. Ja. Also auch dafür vielen Dank. Hier geht es nicht um Profitgier, sondern um die Sache. Und ich muss ein paar Dinge, die ich mir rausgeschrieben habe, werde ich Wort für Wort lesen, weil sie wirklich auch fantastisch geschrieben sind. Bevor wir in den Inhalt gehen, man sieht hier das Cover, wo ein Libellenflügel im Anschnitt gegeben ist. Warum hast du dich für genau dieses Cover entschieden? Welche Rolle spielt die Libelle in der Geschichte?
Es gibt eine wunderbare Geschichte, die Christine und ich mal auf einer Beerdigung zum ersten Mal gehört haben, die Geschichte vom Wasserkäfer, der zu einer Libelle wird. Und es ist eine wunderbare Geschichte, wo der Wasserkäfer oder wo viele Wasserkäfer unter Wasser sind und man sich immer wieder wundert, dass ein Wasserkäfer den Stängel nach oben wandert und auf einmal weg ist. Und alle fragen sich, warum verschwindet er? Was passiert mit ihm? Und dann wird eine kleine Versammlung gemacht. Und dann legt man fest, der Nächste, der geht, der kommt zurück. Und der erzählt, was dann da oben stattfindet. Und der Älteste, der diese Versammlung dann an der Stelle noch gehalten hat, der merkt auf einmal einen Tag später, dass er es selber ist. Dieser Drang war auf einmal in ihm da, diesen Stängel nach oben zu klettern. Und er klettert nach oben, durchbricht die Wasseroberfläche und er merkt dann diese Transformation, die stattfindet. Er merkt, dass auf einmal Flügel da sind. Und er merkt, dass er zur Libelle wird. Und er kann auf einmal fliegen. Und dann, wieder zurück zur Oberfläche, denkt er, oh, ich hab's ja versprochen. Ich hab's versprochen, dass ich zurückkomme. Und dann hat er versucht, zurückzukommen. Und dann merkt er, es geht nicht. Und dann wird ihm klar, auch wenn er sogar tauchen würde, er würde noch nicht einmal erkannt werden. Und deswegen hat er nachher die Gewissheit, ich muss einfach nur warten, bis seine Freunde, die Wasserkäfer, auch zu Libellen werden. Und diese Geschichte hat für uns eine besondere Bedeutung. Hannah hat sie im April 2022, 3 Monate bevor sie gestorben ist, mit in ihre Klasse genommen. Sie hat sie mit in ihre Klasse genommen, weil die Mutter eines Schulfreundes gestorben ist, viel zu früh. Auch ein unglaublich schreckliches Schicksal. Und Hannah hat auch mitentschieden, dass sie ihre Reiterferien unterbricht, Teil der Beerdigung ist, also die Beerdigung mit uns besucht. Und sie hat dann diese Geschichte mit in ihre Klasse genommen. Dort ist sie von der Klassenlehrerin vorgelesen worden. 3 Monate später ist sie auf ihrer Beerdigung gelesen worden. Und wir glauben an die Verwandlung. Und wir glauben, dass Hannah ein Engel ist. Und wir glauben an ein Wiedersehen. Und insofern ist es, wenn man sich vielleicht schwer mit dem Glauben tut, einfach eine wunderbare Geschichte, wenn man sich vielleicht über den Wasserkäfer und die Libelle dann darüber erstmal nähert. Und deswegen hat die Libelle für uns eine ganz besondere Bedeutung. Und deswegen sind auf dem Cover auch zwei Libellenflügel zu sehen.
Und ich finde noch zwei Aspekte zu der Geschichte, die du auch im Buch so skizzierst, spannend. Die Libelle kann im Flug noch nach unten gucken und sieht ihre ehemaligen Kollegen, sage ich jetzt mal, oder Familienmitglieder. Aber die Käfer, wenn sie hochgucken, können das nicht, weil die Wasseroberfläche von unten reflektiert und sie sozusagen das nicht erkennen können. Und natürlich kommt da die Assoziation, dass wir nicht in den Himmel gucken können, aber Menschen, die im Himmel sind, wer weiß, ob sie auf uns gucken können. Da hat jeder andere Glauben, andere Überzeugung. Aber das ist auf jeden Fall eine schöne Metapher. Fühlst du dich, um jetzt ein bisschen die Analogie aufzugreifen, manchmal mit dem Erlebten, wenn du auf die Alltagsprobleme von anderen Menschen guckst, auch eher wie eine Libelle, die sozusagen die Wasserkäfer nur noch bedingt verstehen kann?
Das ist eine schöne Frage. Ich muss dann schon auch für mich selbst immer wieder erkennen, dass auch dieses Leben danach, ja auch mein Leben danach, dann auch hektisch wieder geworden ist. Und ich würde mir an der einen oder anderen Stelle viel häufiger diese Libellenperspektive tatsächlich wünschen. Ich habe es für mich dann so geregelt, dass ich so meinen Moment immer habe, wenn ich die Kerze anzünde. Und dann passieren mir schon Dinge, wo ich merke, dem ist das passiert, mir ist das passiert, wo ich dann eine Relativierung vornehmen kann, eine andere Perspektive einnehmen kann. Aber wenn man selbst Teil dieses Lebens, was ja schon auch sehr pulsierend ist, dann schafft man es natürlich auch in den Situationen häufig auch nicht, diese Libellenfunktionen dann einzunehmen. Das würde ich mir viel häufiger wünschen. Aber sich dann bewusst auch aus diesem hektischen Alltag herauszunehmen, deswegen ist es so meine Hannah-Time, die ich ja habe. Und dadurch habe ich, glaube ich, eine Fähigkeit bekommen, die ich früher nicht hatte. Einfach doch mehr in die Reflexion zu gehen und dann auch vielleicht mal zu sagen, okay, Mensch, bei dem könntest du dich vielleicht morgen auch mal entschuldigen oder irgendwie so. Auch das sind so Dinge, die dann halt passieren, weil diese kleinen Auszeiten halt einfach eine echte Kraft haben können.
Ich habe in der Vorbereitung mir auch deinen Instagram-Kanal, der sehr jung ist, 2,5 Monate, hast du mir gesagt, aber schon sehr, sehr viele tiefgreifende oder tiefgründige Posts auch hat. Und mir sind einfach nur die Tränen runtergekullert. Was aber auch passiert ist, und das finde ich wirklich spannend, ich habe nicht durch die Trauer, aber mit der Trauer, nach der Trauer, eine wahnsinnige Ruhe empfunden. Weil ich habe das Gefühl gehabt, durch diesen Perspektivwechsel, den du mir immer wieder mit diesen Posts gegeben hast, erkenne ich auf einmal das Leben. Das klingt jetzt groß, aber vielleicht weißt du oder auch die Zuhörer, was ich meine. Ich habe auf einmal trennen können zwischen Lärm, zwischen Unsinn und worum es wirklich geht. Ich sehe da einen Post, wo steht 9143 Bilder auf dem Handy. Und es wird keins mehr dazukommen. So, da geht's mir eiskalt runter, weil ich habe auch ein 2,5-jähriges Kind, ein 4 Monate altes Kind. Man macht im Moment viele Fotos. Manchmal beschwert man sich sogar, dass man so viele hat. Du würdest dir wahrscheinlich wahnsinnig gerne wünschen, dass der Zähler auf über 10.000 gehen würde oder so. Einfach so Dummheiten, die man einfach mal daher sagt, wenn man da einen Perspektivwechsel kriegt, wie durch euer Schicksal. Wie gut es einem geht.
Ja.
Oder ist ein Foto von dir, wo du sehr glücklich guckst und dann steht drunter, wer weiß schon, dass aus Fotos mal, aus Momenten mal Erinnerungen werden. Also diese Vergänglichkeit. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, wir verlinken es auch, durch diesen Instagram-Kanal durchzuscrollen. Man muss da schon ein bisschen, sag mal, stabil sein dafür oder akzeptieren, dass auch Tränen fließen, gerade wenn man selber Kinder hat. Aber ich empfinde das als eine heilsame einen heilsamen Fokus auf das, wo es im Leben wirklich geht. Und du hast gerade deine Hanna-Momente genannt. Und ich glaube, wir alle tun gut daran, mit welcher Routine oder mit welchem Habitus auch immer, uns immer mal wieder auf das Wesentliche im Leben zu fokussieren. Und das muss nicht zwingend die Auseinandersetzung mit einem verlorenen Kind sein, aber mit der Endlichkeit, mit diesen Dingen, auch wenn viele Menschen emotional da einen großen Bogen drum machen, glaube ich, dass eine sehr, sehr erdende und sehr, sehr heilsame Wirkung haben kann.
Ganz sicher. Ich glaube, Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist, schenkt unglaublich viel Lebensqualität, weil der Moment, in dem man lebt, einfach kostbarer wird. Und ich glaube, dass der Instagram-Kanal das macht und dann am Ende schon aber auch ein bisschen polarisiert bei dem einen oder anderen. Mhm. Das ist dann sicherlich auch so, weil es gibt natürlich viele Menschen, die vom Tod nichts hören wollen. Und dabei ist es fast ja verrückt, weil das Einzige, was wir wissen, wenn wir zur Welt kommen, dass wir irgendwann gehen werden. Und wir schieben es dann aber zur Seite. Und ich glaube, und das ist auch die Kraft dieses Buches, dass auch wenn man nicht betroffen ist und einen anderen Rucksack trägt, ich glaube schon, dass jeder seinen Rucksack trägt, dass Demut entsteht. Und aus meiner Sicht ist Demut das Fundament für Dankbarkeit. Und in dem Moment, wo man Dankbarkeit empfindet, entsteht automatisch sowas wie Lebensqualität. Weil wenn man sich darüber freut, was vielleicht gerade passiert ist, dann hat es Qualität. Und wir haben ja häufig in Deutschland eher die Thematik, dass wir uns vielleicht nicht happy fühlen, weil der Nachbar einmal mehr in Urlaub fährt oder irgendwie solche Dinge. Und ich glaube, sich darauf immer wieder auch ein Bewusstsein zu schaffen, wofür man dankbar sein kann. Und wenn man das Buch liest, wird man an die Denkmalhaltung kommen. Also das Buch ist nicht nur ein Denkmal für Hanna, die als Mitautorin sogar mitwirkt, die Stimme liebevoll übersetzt von meiner Frau. Denkmal ist ein Akronym und das D in Denkmal steht für Dankbarkeit. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen in dieser Zeit, die so schnell geworden ist mit dem Handy, und mit den vielen Informationen, die ständig konsumiert werden, wird mehr und mehr auch uns die Zeit genommen, auch mal in Ruhe darüber nachzudenken, was uns denn heute Gutes widerfahren ist. Und
darf ich da mal einhaken?
Gerne.
Weil das Konzept der Dankbarkeit ist ja auch was durch alle Selbsthilfekonzepte etc. fliegt und es wird oft banalisiert auf, mach mal ein bisschen Journaling und schreib dir drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Und dann entsteht oft auch so eine Oberflächlichkeit, aber von der sprichst du ja jetzt
nicht.
Genau. Also wie sieht deine konkrete Praxis dessen aus und wie kann es Menschen gelingen, auch wenn nicht das ganze Leben nur Zuckerschlecken ist, ihren Fokus auf die wenigen vielleicht auch fast nicht vorhandenen Dinge zu lenken, für die man tatsächlich ehrlich tief im Inneren Dankbarkeit empfinden kann?
Ich glaube, dass es in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ich schreibe davon, dass ich eine Reise zu mir selbst auch durchaus angetreten bin und auch überlegt habe, was mir wichtig im Leben ist. Und ich glaube, dass man diese Erkenntnismomente auch durchaus haben muss. Und es hilft dann durchaus auch, ich habe viel gelesen. Und wenn man dann auch Viktor Frankl, der 4 Konzentrationslager überlebt hat und von der Trotzmacht des Geistes spricht, und wenn man seine eigene Perspektive vergrößert und merkt, es dreht sich doch nicht alles immer nur um ein Selbst. Und wir können schon alleine dankbar dafür sein, dass wir in Deutschland leben. Und dafür muss ich aber eine Bewusstseinsebene schaffen. Ich muss auch dafür Auszeiten schaffen. Und ich schaffe das nicht, indem ich mir einfach nur sage, ja, Dankbarkeit ist eigentlich eine ganz gute Idee, muss ich mal irgendwie dran arbeiten, sondern ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen mit mir selbst, um dann halt auch dieses Gefühl zu haben, für die und die und die Momente, die ich jetzt gar nicht gesehen habe, kann ich dankbar sein. Ich habe Momente, fand ich wirklich cool, ich habe das dann auch direkt noch in das Buch mit aufgenommen. Ich finde den Friedhof einen coolen Ort mittlerweile. Also Friedhof, Frieden. Und jeder, der mal auf den Friedhof geht, es ist so viel Natur. Und ich treffe an Annas Grab, ist eine Parkbank. Ich sitze auf dieser Parkbank und dann kommt eine 93-jährige Frau zu mir. Und normalerweise, wenn man ältere Menschen dann vielleicht auch den einen oder anderen, wird vielleicht mal gejammert und das war so eine großartige Frau. Sie sprach noch von ihrer Herzklappen-OP, die irgendwie verschoben worden ist. Und sie war aber ganz dankbar, dass sie es nicht gemacht hat. Und sie hat an so vielen Stellen so viel Haltung vermittelt, wo ich, als wir auseinandergegangen sind, wirklich in dem Moment gespürt habe, echt, für diese Begegnung kann ich wirklich dankbar sein. Die hat so viel Haltung gehabt, diese Frau. Und dafür macht es aber Sinn, bei sich selbst, ich tue mich schwer damit zu sagen, dass ich angekommen bin. Ich glaube, dass wir immer auf dem Weg uns irgendwie befinden. Aber sich damit auseinanderzusetzen, wie der eigene Weg aussieht. Und wenn man eine Vorstellung von seinem eigenen Weg hat, dann fällt es einem auch leichter, für Dinge dankbar zu sein. Deswegen ist es kein leichtes Thema, ist auch kein richtig greifbares Thema. Und ich tue mich auch schwer mit irgendwelchen Dankbarkeitsratgebern und so weiter und so fort, mach die Checkliste und das und das. Ich kann nur sagen, es hat was mit einer Bewusstseinserweiterung zu tun. Ohne das wird's nicht gehen. Mhm. Weil ich schreibe das in dem Buch auch, aus meiner Sicht ist es so, dass ganz häufig an so vielen Stellen im Leben wir Menschen sagen, was sie machen sollen, um daraus eine Wirkung zu generieren. Und ich glaube, so funktioniert es nicht. Es ist so wichtig, dass ich es erstmal fühlen muss. Mhm. Ich muss es wirklich fühlen. Und deswegen muss ich bei mir selbst ankommen, damit ich Dankbarkeit fühlen kann, weil aus dem, was ich fühle, entsteht dann das, was ich denke. Mhm. Und wenn ich aber nur ein Buch lese, wo drin steht, die Checkliste, dann sind wir beim Thema Handel, mach die Checkliste und dann wird das funktionieren. Das wird aber so nicht sein. Und ich hoffe, dass zumindest bei einigen, die Denkmal lesen, sie werden das fühlen und sie werden Demut fühlen. Und aus dieser Demut heraus, die sie fühlen, hoffe ich, dass auch ein Denken und dann vielleicht auch ein Handeln passiert.
Ich bin mir sehr sicher, dass Menschen viel fühlen werden. Es ist fast nicht zu vermeiden bei diesem Buch. Also wirklich auch wunderschön geschrieben. Ein Bild, du verwendest viele starke Bilder, aber eins, was bei mir wirklich verfangen hat im positiven Sinn, und ich habe da schon viel in meinem Umfeld drüber gesprochen und war auch sofort großes Verständnis und Anpassung auf andere Lebensbereiche etc. Es hat ja den Untertitel Fliegen lernen. Genau. So, und jetzt kann man sagen, ja, Fliegen lernen ist erstmal auch so ein Standardbegriff, aber es wird so definiert, dass man aufhört zu hoffen, dass der Boden zurückkommt. Genau. Und du beschreibst das sehr, sehr wunderschön, dass in deiner Situation, ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, erstmal der Boden wegbricht.
Genau.
Und dass viele Menschen dann aber, und es muss nicht, wie gesagt, für so einen intensiven Schicksalsschlag sein, in einen Modus kommen, wo sie hoffen, dass der, Klammer auf, alte, Klammer zu, Boden wieder zurückkehrt.
Ja.
Du beschreibst, dass dieser Boden einfach nie zurückkommt.
Genau.
Und ich fühle in dem Moment, wie man fällt, wie der Boden einfach nicht da ist. Ein Fass ohne Boden, ein Leben ohne Boden. Und was gibt es da für als einzige Alternative? fliegen lernen.
Genau.
So, als Fähigkeit, ohne Boden klarzukommen. Und das macht für mich sachlogisch auch so viel Sinn, dieses Bild. Wenn der Boden nachhaltig nicht mehr wiederkommt, dann kann man entweder aufgeben und sich im freien Fall befinden oder sich entscheiden, die Fähigkeit, fliegen zu erlernen. Und da schreibst du ja, man kann sich da nicht reindenken oder so ein bisschen wieder aufstehen oder so. Da reden wir von nicht weniger als einer kompletten Verwandlung, einer Metamorphose, genau, wie der Käfer, genau, in eine Libelle, der irgendwann nicht mehr ins Wasser zurückkehren kann, weil sein Atemsystem ein anderes ist, sein, genau, Fortbewegungssystem ein anderes ist. Und das gibt mir irgendwie so viel Inspiration und Energie und Aufbruchstimmung, dass man, egal wo man gerade im Fallen ist, das kann ein Fall wie in deinem Fall sein, es kann eine Kündigung im Job sein, genau, es kann als Beende einer romantischen Beziehung sein. Es fühlt sich alles, genau, in dem Moment wie Fallen an. Aber wir haben die Möglichkeit, Fähigkeiten zu entwickeln, dass wir nicht hoffen müssen, dass die Rahmenbedingungen sich wieder entsprechend einsortieren, sondern wir können aus eigenen Kräften etwas Neues erschaffen. Und dieses Bild finde ich so unfassbar inspirierend und groß und anpassbar auf alles. Und ich hoffe, dass ich mit dieser kurzen Beschreibung den Menschen beweisen konnte, dass kein Trauerbuch ist, sondern wirklich eins, was Lust aufs Leben macht und aus Krisen, und darüber sprechen wir hier im Auf und Ab Podcast, wie man aus Krisen auch gestärkt zurückkommen kann. Und die Fähigkeit, fliegen zu lernen, um im Bild zu bleiben, ist, denke ich, etwas, was du dir nicht gewünscht hast, lernen zu müssen. Du wärst gerne auf deinem alten Boden weitergelaufen, aber jetzt ist er weggebrochen und du hast entschieden, dass du eben nicht dein Leben im freien Fall verbringen möchtest.
Du hast es so schön zusammengefasst. Das ist tatsächlich ein wunderbares Bild, was entsteht. Und was für viele Lebenssituationen am Ende des Tages gilt. Und wir haben, glaube ich, gerade in der heutigen Welt so viele Krisen, die entstehen, persönliche Krisen. Und ich mache in dem Buch auch ganz bewusst eines, und ich möchte die Angst auch davon nehmen, dass es irgendwie ein Trauerbuch ist. Ich sage sogar, obwohl Hannah gestorben ist, dass es für mich keine Trauerhierarchie gibt. Das ist Unsinn. Ich glaube, dass es, ich male dieses Bild des Rucksacks, den jeder trägt, und ich glaube, dass es vor allen Dingen entscheidend ist, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, wie er seinen Rucksack empfindet. Und, und wenn dieser Rucksack da ist und man fällt, dann kann es jemand sein, der eine ähnliche Situation erlebt wie wir. Es kann aber auch sein, wie bei meiner Nachbarin, die 57 Jahre lang mit ihrem Fritz zusammengelebt hat und jetzt alleine lebt. Oder auch vielleicht ein paar bei uns aus dem Umfeld, die konnten nie Kinder bekommen, mhm, und haben dann einen Hund oder zwei Hunde bekommen, dann ist der Hund gestorben. Und jetzt könnte ich vielleicht sagen, mit dem Finger drauf, oh, stell dich nicht so an. Das ist vollkommen unsinnig, weil es ist völlig irrational, das zu bewerten, wie es jemand findet. Weil wenn er im Fallen sich befindet, ist das der Umstand, von dem es quasi losgehen muss. Mhm. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich falle? Und ich glaube, da hilft, denk mal, einmal dieses Zeugnis quasi zu lesen, wie es aus unserer Perspektive gewesen ist. Und das A in Denkmal steht dann auch für das Thema Akzeptanz. Und du hast eben solche Themen angesprochen. Vielleicht geht eine Partnerschaft zu Ende, solche Dinge. Und ich glaube, auch das kann man so unglaublich gut übertragen. Mhm. Weil wenn ich auf einmal glaube, mein Partner kommt doch zurück und das ist jetzt nur zeitweise und so weiter und so fort, dann bauen wir Gedankengefängnisse. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit dieser Akzeptanz auseinanderzusetzen. Mir ist total bewusst, dass Hannah gestorben ist. Und ich habe lange dafür gebraucht, das zu akzeptieren, weil ich in meinem Berufsleben früher immer Grenzen verschoben habe. Aber ich kann diese Grenze nicht verschieben. Ich muss das akzeptieren und ich muss jetzt das Beste daraus machen. Aber in diese Akzeptanz zu kommen, ist der wichtigste Schritt, um überhaupt ins Fliegenlernen zu gelangen. Mhm.
Wir werden über noch ein paar Elemente aus diesem Akronym sprechen, aber ein zweites Konzept, was ich sehe immer daran, wenn ich das Buch lese, was erzähle ich weiter, was hat mich am meisten berührt, und eine zweite, die du selber eine brutale Frage nennst und die auch Menschen, die hinfallen, die etwas erleben, fragen sich ja ganz häufig, warum denn ich, warum ausgerechnet ich? Und es ist menschlich, weil rein statistisch sind solche Erlebnisse eher die Minderzahl, aber Fakt ist auch, sie passieren. Und du leitest hier einen Perspektivwechsel ein, den ich aus meiner Sicht auch auf viele, viele andere Dinge anwenden kann. Und du sagst, warum denn nicht auch ich? Warum nicht auch Hanna? Warum nicht auch wir als Familie? Und es macht sofort etwas mit einem, wenn man, sag ich mal, gesund ist und alles gut passt, dann beängstigt die Frage fast schon, weil es zeigt, man sagt ja so häufig, die Einschläge kommen näher, wenn man zum Beispiel ein gewisses Alter, wie wir jetzt erreicht hat, dann wird es irgendwann auch zur Normalität, dass Eltern von Freunden irgendwann krankheitsbedingt das Leben verlassen, deine Mutter ist gestorben, aber dieser Perspektivwechsel, Verzeihung, warum nicht auch ich? Der bringt mich, wenn ich das fühle, sofort aus einer Opferrolle raus und in eine Art Gestalterrolle. Das heißt nicht, dass es einfacher wird, also die Sache an sich ist genauso schlimm, aber man fühlt sich nicht wie der Pechvogel vom Dienst sozusagen, der vom Schicksal ausgewählt wurde, sondern es ist, manche trifft's und niemand hat einen Vertrag geschlossen, dass man nicht von solchen Dingen erfasst wird. Niemand hat das Glück gepachtet für sich. Man kann sich immer wünschen, dass es einen nicht trifft. Aber wenn es dann trifft, dann finde ich das einen wahnsinnig starken Perspektivwechsel. Der ist sicher nicht an Tag 1 passiert. Nein, also nimm uns mal mit, wann du es, auch das hat ja mit Akzeptanz zu tun, wann du die Stärke entwickelt hast, so aus der Opferrolle rauszukommen und in diese andere Perspektive zu wechseln.
Das ist... Als Hanna gestorben ist, war es natürlich erstmal die Frage, warum Hanna? Warum Hanna? Und dann auch warum wir? Dann ist durchaus auch das Thema Selbstmitleid mit dabei. Dann kommen solche Gedanken wie, ich bin noch nicht mal 50 und warum muss ich von dem Grab meiner Tochter zum Grab meiner Mutter gehen? Diese Fragen haben mich lange wirklich beschäftigt. Und ich muss sogar sagen, ich kann jedem empfehlen, ein Buch zu schreiben, weil diese Frage, die ist im Rahmen dieses Buches entstanden. Sie war auf einmal da, weil ich habe mich damit beschäftigt, dass ich mir diese Frage immer wieder gestellt habe nach dem Warum. Und dann war es sogar so, dass ich diese Buchstelle lange Zeit meiner Frau vorenthalten habe, weil ich sie so schrecklich finde, diese Frage, warum denn nicht, Hanna? Und dann habe ich Christina davon erzählt und sie hat gesagt, Dirk, die Frage kenne ich. Sie hatte sie viel früher. Und es ist tatsächlich dieser Erkenntnissprung, der schon dadurch dann stattfindet, dieser Perspektivwechsel. Das Leben ist ungerecht. Es ist halt einfach ungerecht. Und deswegen ist dein Podcast ja auch so großartig, auf und ab. Es ist halt einfach, und wir haben so lange auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Und insofern ist es total nachvollziehbar, dass diese Frage dann auch kommt, wenn man sich mit dem Thema Akzeptanz dann ja auch beschäftigt, weil man dann sieht, nein, wir sind jetzt hier nicht die alleinigen Opfer. Und es gibt Menschen, die trifft es vielleicht sogar noch schlimmer. Mhm. Und du hast es eben auch angesprochen, eingangs diese Frage, was ist schlimmer, ein Kind vielleicht lange Zeit zu begleiten, bis es stirbt, oder dann diesen, ja, wie so ein Verkehrsunfall dann irgendwie zu erleben und das Kind von jetzt auf gleich zu verlieren. Und ich kann schon sagen, ich bin Teil einer Trauergruppe und ich werde es nie vergessen, dass ich in einer Trauergruppe saß, wo eine Mutter davon erzählt hat, wie ihre beiden Söhne Minecraft gespielt haben. Und der eine Sohn, lebensverkürzt erkrankt, der sagt zu seinem Bruder, komm, lass uns jetzt einen Friedhof bauen. Ich baue jetzt quasi mein eigenes Grab. Und ich habe in dieser Trauergruppe gesessen und habe gedacht, boah, was bin ich dankbar dafür, dass ich Hannah nie erklären musste, dass sie sterben muss. Und Hannah hatte eine wunderbare Kindheit und wirklich die beste Kindheit, schon die man sich vorstellen kann, bin ich wirklich von überzeugt. Und das sind dann so Dinge, wo ich sagen kann, für Hannah ist es auf jeden Fall so besser gewesen. Und als Betroffener ist es natürlich unglaublich brutal, weil das Fallen von jetzt auf gleich kommt, ohne Andeutung. Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich es immer wieder so wählen, weil es für Hannah einfach das Beste war.
Generell eine schöne, auch in der traurigen Stimmung jetzt eine schöne Unterscheidung, dass man sich nicht selber in den Fokus stellt, sondern eben, wie ist es in dem Fall für eure Tochter das Bessere gewesen? Und ich glaube, da wird jeder sagen, dass es so besser gewählt ist. Ich möchte noch ein Konzept aufgreifen, was auch viele überraschen wird und ein bisschen über Hoffnung sprechen. Mhm. Hoffnung ist ja erstmal ein Begriff, den viele Menschen als positiv sehen, mhm. etwas. Man hält sich an Hoffnung fest und man kann in deinem Buch lesen, dass du der Hoffnung gegenüber auch durchaus zwiegespalten gegenüberstehst, weil du auch sagst, Hoffnung kann auch im Weg stehen, um die Transformation zu durchlaufen, die vielleicht notwendig ist. Warum fliegen lernen, wenn man hofft, dass der Boden zurückkommt? Kommt, um in dem Bild zu bleiben. Auch da die Frage, wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen und was möchtest du Menschen, die sich jetzt vielleicht an der Hoffnung festhalten, auch geben, um ihnen vielleicht eine zweite Perspektive, nicht unbedingt eine bessere, darauf zu geben?
Das ist, ich weiß gar nicht, ob es dahergekommen ist, aber ich hab häufiger früher im Business schon die Thematik gehabt, dass ich Menschen dann um mich herum hatte, die dann gehofft haben, dass irgendwie was besser wird. Und man kann dann schon, man ist dann wieder beim Thema entscheiden, weil ich mich vielleicht auch so bewusst damit auseinandergesetzt habe, dass man, glaube ich, an so vielen Stellen auch durchaus auf sein Bauchgefühl vertrauen darf, dass der Boden dann doch nicht zurückkommt, dass es doch nicht so wird. Und das verlangt dann aber eine ehrliche Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass Hoffnung sehr nah am Prokrastinieren ist. Weil das
Aufschieben.
Weil das natürlich der einfachere Weg ist, mit einer Sache umzugehen. Und dann die Eigenverantwortung an der Stelle zu nehmen, zu sagen, okay, jetzt gucken wir uns das mal ehrlich an. Das wird so nicht kommen. Mhm. Das ist zwar schön und gut, positiv zu schauen, aber es macht schon auch Sinn, die Realität anzuerkennen. Und deswegen ist es für mich auch so, dass ich schon glaube, dass es wichtig ist, an der Stelle vor allen Dingen wieder auch die Reise zu sich selbst anzutreten, immer mal wieder, um in diese Bewusstseinsebene zu kommen. Und mit sich ehrlich ist. Mhm. Und wenn man dann, glaube ich, mit sich ehrlich ist, dann verhält sich das Thema Hoffnung häufig dann doch noch ein bisschen anders. Mhm.
Nach meiner Erfahrung wissen Menschen manchmal gar nicht, dass sie unehrlich mit sich sind, sondern es ist einfach ein Szenario, was einfach so aufrechterhalten wird. Kannst du bei dir, du hast auch ein Leben davor gehabt und da kann man auch nachlesen, ohne dass wir jetzt in alle Details gehen, dass du auch durchaus Masken getragen hast, die du erst im Nachgang entdeckt hast. Also aus deiner Erfahrung, welche Anzeichen kann man sehen, dass man irgendwo gegen die eigene Wahrheit diese Dinge in irgendeiner Form lebt, wo es sich lohnt, reinzugucken, um zu mehr Ehrlichkeit mit sich selber zu gelangen?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich wieder sehr viel mit dem Innern auseinanderzusetzen und weniger mit dem Außen, mit Erwartungshaltung. Ich mache das mal am Beispiel meiner ersten Ehe.
Gerne.
Wir sind, glaube ich, 6 Jahre zusammen gewesen und haben dann entschieden zu heiraten. Diese Frage, ist das jetzt richtig? Ehrlich gesagt, war die schon da. Und mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass das Stellen der Frage eigentlich schon die Antwort war. Ich habe sie einfach zur Seite gestellt. Und dann denkt man, Mensch, wir sind jetzt 6 Jahre zusammen, der nächste Schritt ist doch Hochzeit, Heirat und so weiter und so fort. Und diese unbequeme Wahrheit, dass Fragen kommen, die ich nicht hören will, und die dann nicht zur Seite zu schieben, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Weil ich glaube,
Fragen von dir selber.
Fragen von mir selber. Mhm. Genau. Also ich glaube, dass jeder das von uns kennt, mhm, dass diese Fragen dann irgendwie kommen und die sind unbequem. Mhm. Und dass häufig die Fragen schon an der Stelle die Antwort sind. Und mit dem Wissen von heute hätte ich nicht das erste Mal geheiratet. Und ich glaube aber auch, dass ein grundsätzliches Problem darin besteht, dass wir natürlich schon auch alle so aufwachsen. Und so geht es mir an der einen oder anderen Stelle auch heute noch, dass es darum geht, Erwartungshaltung im Außen zu erfüllen, das zu erfüllen, das zu erfüllen, das zu erfüllen. Und entscheidend ist aber, was ich selbst tatsächlich will. Und da auf seine innere Stimme zu hören, wenn dann unbequeme Fragen kommen, das ist vielleicht eine Thematik, wo man mal vielleicht nochmal drüber nachdenken kann.
Absolut. Mir kommen sofort 2, 3 Dinge und ich denke viel darüber nach. So, das heißt ja, aufs Bauchgefühl hören. Und ich persönlich finde, es erfordert Mut, aufs Bauchgefühl zu hören, weil häufig kommen keine Argumente. Mhm. Es kommt nur Gefühl, es kommt nur eine Stimme. Mhm. Und oft ist es auch wie im Widerspruch zu dem, was objektiv Argumente bringen, wie du gesagt hast. Man ist eine gewisse Zeit zusammen, man hat ein gewisses Alter erreicht, also dann ist der logische nächste Schritt. Die Ratio hat wahrscheinlich bei euch beiden oder bei dir gesagt, Hochzeit, aber das Bauchgefühl, was du weggeschoben hast, ignoriert hast, mit welchen Themen auch immer, das hat dagegen gesprochen. Und ich persönlich, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, die Fehlentscheidungen, für mich gibt es 2 Kategorien von Fehlentscheidungen. Das eine ist, was sich im Nachhinein als Fehlentscheidung rausstellt.
Genau.
Die bewerte ich nicht, weil wenn man nachher schlauer ist, kann man immer sagen, hätte ich gewusst. Aber es gibt so eine Handvoll Themen, die wusste ich eigentlich schon. Ich war nur eben, und da sind wir bei dem Punkt, nicht ehrlich mit mir und habe dieses Bauchgefühl nicht zugelassen. Und das sind, denke ich, die vermeidbaren Fehler.
Das glaube ich auch.
Aber auch da, es erfordert Mut. Und in diesem Dilemma, wenn das Bauchgefühl was anderes als die Ratio sagt, das finde ich nicht einfach, aufs Bauchgefühl zu hören.
Es ist unglaublich schwierig, aber auch die Einteilung finde ich unglaublich wertvoll, die du gerade gemacht hast in diesen Fehlerkategorien. Und ich glaube auch, dass es sich darüber lohnt, nachzudenken, weil häufig wird an ganz vielen Stellen dann vollkommen unsinnigerweise gesagt, dass man einen Fehler gemacht hat. Und viele Dinge können gar keine Fehler sein, nur weil sich Rahmenbedingungen anders entwickelt haben. Und dafür ist unsere Welt viel zu komplex, um irgendwie so zu tun, dass man alles irgendwie beeinflussen könnte.
Ja.
Aber wenn das Bauchgefühl schon da ist und dass man das dann ignoriert, das, genau, am Beispiel meiner Hochzeit ist das auch wirklich so, wo ich sagen würde, heute würde ich das anders wahrnehmen und anders aufarbeiten. Mhm. Und du hast aber auch das Thema Mut angesprochen. Das ist aus meiner Sicht auch eine absolut relevante Haltung, über die es gilt, auch nachzudenken. In Denkmal ist das M. Und da ist es so, dass man kann über Akzeptanz denken, man kann über Eigenverantwortung denken, man kann so viele Dinge denken. Es bringt aber nichts, wenn ich es nicht tue. Wenn ich nicht meine Komfortzone verlasse und es dann am Ende des Tages auch mache. Deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, auch über das Thema Mut zu sprechen. Und da sind wir wieder beim Thema Entscheiden. Was kann im schlimmsten Fall denn wirklich auch passieren? Und lasst uns viel mutiger sein. Und das sind, glaube ich, ganz zentrale Dinge, wo es um Haltung geht und dann auch mit der Fehlerdefinition, die du jetzt eben an der Stelle auch gebracht hast, wenn man den Mut an den Tisch bringt und dann entscheidet, mein Gott, da kann ja auch mal was falsch laufen, aber dafür ist man in Bewegung, dafür passiert was, dafür entwickelt man sich. Und das ist doch dann wunderbar, wenn man im Leben nicht stehen bleibt, sondern man sich auf den Weg macht.
Gibt es noch irgendetwas, und das Buch ist sehr umfangreich, wir haben jetzt ein paar, wie ich finde, zentrale Konzepte und Ideen angesprochen, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das sollten die Hörer auf jeden Fall kennen oder gehört haben, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe?
Was glaube ich ganz spannend ist, das vielleicht auch zu reflektieren, ich spreche über die Denkmalhaltung, über D wie Dankbarkeit, E wie Eigenverantwortung, N wie Neugier, K wie Klarheit, dann A wie Akzeptanz, M wie Mut, A wie Akzeptanz und L die Liebe. Und dann gibt es abschließend noch ein Kapitel, wo man sagen kann, die Denkmalhaltung passiert im Innern. Und dann ist es spannend, darüber mal nachzudenken, was Haltung mit uns macht, wie Haltung im Außen wirkt. Und ich kann für mich sagen, man hat eben sicherlich auch die eine oder andere Träne gesehen, die irgendwie geflossen ist. Und in meinem Job vorher hätte ich tunlichst darauf geachtet, möglichst stark und souverän zu wirken und bloß nicht verletzlich. Und ich glaube, dass wir uns auch ein Bewusstsein dafür schaffen müssen, dass Haltung eine Wirkung hat. Und ich beschreibe das im Buch nicht als Ratgeber, sondern auch als Einladung, mal vielleicht gewisse Denkmuster, die wir mitbekommen haben, im Sinne von, was bedeutet Stärke und ist es tatsächlich so wichtig, auf alles immer eine Antwort zu haben? Oder ist es nicht vielleicht auch mal schön, eher von Antworten zu Fragen zu kommen? Und daran erkennt man, glaube ich, auch nochmal gut, dass das Buch kein wirkliches Trauerbuch ist, sondern es ist eine Einladung, ein Denkmal über dich selbst nach. Und ich glaube, dass das vielleicht noch eine Kleinigkeit war, die das Buch auch mitgeben kann.
Also gerade dieses Wortspiel Denkmal, aber auch in unterschiedlichen Farben geschrieben als Aufruf, denke mal. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo du hast angesprochen, viele am Handy ihre Zeit, die sie nicht arbeiten oder schlafen, verbringen, auch mal wieder ein bisschen in die Introspektive zu gehen, ist etwas, was viele Menschen sicher auch sehr genießen. Das Buch war für dich ein wahnsinnig anstrengender und emotionaler Prozess, wo du auch vielen entdeckt hast über dich. Gibt es irgendeine Szene, ein Kapitel oder eine Stelle, die für dich besonders emotional, besonders schwierig zu schreiben war?
Ja, wir haben eben über den 18., 19., 20. Juli gesprochen. Und es ist wirklich so gewesen, dass das Buch ist mit vielen Tränen geschrieben worden. Und ich habe diese drei Kapitel habe ich geschrieben und monatelang nicht gelesen. Ich habe mich nicht getraut. Und in dem Zusammenhang ist mir dann auch die Idee gekommen, in Denkmal sogenannte Libellenseiten einzufügen, die den Leser begleiten. Also ich habe großes Verständnis dafür, wenn man vielleicht den 18., 19., 20. Juli vielleicht gar nicht lesen möchte. Man wird geführt. Und aber der Bereich hat mir wirklich alles abverlangt. Und mir war es aber auch wichtig, wenn ich hinten darüber spreche, dass ich mich verändert habe, dass eine Metamorphose stattgefunden hat, und ich auch sage, dass ich heute viel verletzlicher bin als vorher, dann war es für mich wichtig, die ganze Geschichte zu erzählen, Aber der Bereich hat mich an eine Grenze gebracht und meine Frau hat, glaube ich, die 3 Kapitel auch tatsächlich nicht gelesen.
Ich habe dir erzählt, meine Frau, als ich ein bisschen hierüber erzählt habe, ist auch sehr nah am Wasser gebaut und ich weiß gar nicht, ich werde ihr das Buch auf jeden Fall empfehlen, aber gut, dass es da eben so Libellenseiten gibt, wo man auch, wenn man sich gerade nicht danach fühlt, da dann auch die ein oder andere überspringen kann. Aber es ist wichtig, wie gesagt, es ist kein Buch, wo man sich schlecht danach fühlt, sondern ich kann aus eigener Sicht sagen, es ist wirklich ein Fokus, worum es im Leben wirklich geht. Dirk, ich könnte noch stundenlang darüber sprechen. Ich kann wirklich jeden, selten habe ich mit so viel Inbrunst und Überzeugung dieses Buch, weil es eben auch für eine gute Sache ist, die Erlöse etc. Ich finde es wirklich ein ganz fantastisches Projekt und bin dankbar, dass ich es auch unterstützen darf. Wenn du jetzt nochmal auf das Auf und Ab deines Lebens, und du kennst als Hörer dieses Podcasts die Frage, die ich jedem am Ende stelle, wenn du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Aus meiner Sicht ist die wichtigste Erkenntnis und fasst das an vielen Stellen schon immer so wunderbar zusammen, es sind die Beziehungen. Und wenn man sich dann aber fragt, was ist das Wichtige in Beziehungen, dann ist es die Liebe. Und die Liebe ist der Klebstoff für unsere Beziehung. Und ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder und was ich allen mitgeben möchte, sagt es ihnen. Geh nach Hause, Chris. Nimm deine Frau in den Arm. Sag, dass du sie liebst. Sag es deinen Kindern. Und wenn wir das tun, jeden Tag, lieber einmal mehr als einmal weniger, dann haben wir, glaube ich, was Gutes gemacht.
Das ist eine wunderschöne, wenn ich das kommentieren darf, normal lasse ich es einfach so stehen, aber es ist eine wunderschöne weitere Ebene an diese Erkenntnis, die sich immer wieder durchzieht. Viele Menschen berichten, es sind die Menschen, es sind die Beziehungen. Aber A, dass die Liebe der Klebstoff ist und B, ist auch zu kommunizieren.
Ja.
Denn ich erinnere gerade an eine Leadership-Expertin, die Laura Bornmann, die hier saß und ich fragte sie, was hält sie für einen der wichtigsten Dinge? Und sie sagt, Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber und es auch zu kommunizieren. Mhm. Also ganz oft denken wir uns Dinge und das, was wir bei Mitarbeitenden ihnen auch mehr lieber einmal zu viel als zu wenig sagen dürfen, das darf man auch im privaten Umfeld.
Ja.
Ich weiß, dass es manchen schwerfällt, über Gefühle zu sprechen, aber auch hier reden wir über Mut, über Komfortzone verlassen. Man darf den Kindern sagen, wie sehr man sie liebt, man darf und sowas hat sie auch nie ausgelutscht oder
Nein.
Es wird nie langweilig oder so, wenn es nicht zu Floskel wird. Also
genau.
Man darf es fühlen, wenn
genau.
Man es fühlt, dann ist das Schönste, was man morgens beim Aufwachen, abends vorm Bett gehen und gerne dazwischen sagen kann. Finde ich einen wunderschönen Tipp hier ganz am Schluss. Vielen Dank, Dirk.
Vielen Dank.
Für dieses offene Gespräch. Ich bin stolz auf dich, wenn ich das so sagen darf, wie du das hier geschafft hast. Ich bin auch ein bisschen glücklich, dass ich es gut geschafft habe, weil ich war wirklich Bammel gehabt. Aber ich hoffe, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen hier großen Mehrwert und große Inspiration rausziehen. Und ich wiederhole es nochmal, ich mache gerne Werbung, gerade wenn es so für so Non-Profit-Ideen sind. Holt euch dieses Buch, verschenkt es weiter. Es wird auch an Kinderhospize, glaube ich, in ganz Deutschland verteilt werden, gestiftet werden etc. Wenn jemand auch sagt, er möchte im größeren Umfeld viel tun, man kann sich an dich wenden, um Sammelbestellungen zu initiieren, um das an gute Zwecke zu spenden. Also dieses Buch und deine Idee dahinter hat wirklich jeden Rückenwind verdient. Vielen,
Dankeschön.
Vielen Dank, Dirk.
Vielen Dank, Chris.